Im Ornett hat er über eine ganze Zeit lang immer wieder geredet und hat zum Teil also auch Zeug transkribiert
von ihm. Ah, ja. Ah, die Harmonodics. Ja, das tue ich in meiner Arbeit gar nicht erwähnen, gross.
Ja.
Weil ich nicht auf das eingehe, aber das ist natürlich ein spannendes Thema.
Ja, ja. Ja, aber eben der Ornett ist auch. Manchmal verstehst du, hast einfach nicht verstanden, was er sagen will.
Das glaube ich, ja. Ja.
Und es, darum nimmt mich das eben Wunder, oder, wie er das auch macht. Also, da ist ja eigentlich immer der Verdacht nach fast in der Luft gestanden. Hat der Mann, ich meine das jetzt nicht, der lebt einfach irgendwie in einer eigenen Welt und hat auch seine eigene Sprache. Oder? Mhm. Aber eben, du hast jetzt bestimmte Fragen und du hast also die Arbeit voll, hängst einfach voll an dieser,
genau.
Hängst das einfach auf.
Genau.
Okay, ja, gut. Ja, du, dann fangen wir doch am Gescheitsten gerade an.
Ja,
also.
Es hat ja mehrere, würde ich sagen, Free Jazz, wenn wir von dieser Begrifflichkeit zwungenermassen müssen reden, Free Jazz Platten geben in den 60er oder ab den 60er grob. Welche war für dich die bedeutendste oder die wichtigste gewesen?
Also ich würde zuerst mal sagen, man unterscheidet ja zwischen Begriff und Bezeichnungen.
Ja, okay.
Ein Begriff ist etwas, wo man klar umschreibt, in der Philosophie und so weiter.
Ja.
Eine Bezeichnung ist vage. Und ich würde sagen, Free Jazz ist auf jeden Fall eine Bezeichnung und nicht ein Begriff.
Gut.
Nur das schnell gut. Sagen.
Das,
ja,
das
ja.
Ist gut.
Und, aber eben nachher, jetzt, du meinst, welches für mich die wichtigste Platte war. Also du musst jetzt einfach in eine Zeit versetzen, in den 60er Jahren. Ich habe 1963 oder 1962 in Solothurn meine Matur gemacht. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, es hat dann noch gar keine Möglichkeiten gegeben. Wenn du Jazz eine Schule machen wolltest, hast du total autodidaktisch gemacht. Mhm. Wenn du Schwein hast, auf dem klassischen Weg, oder? Das Instrument gelernt zu spielen. Mhm. Und hast nachher aber alles, was jazzspezifisch ist, gesehen, hast du selber durch Nachspielen, vor- und Nachspielen, durch Transkribieren, wenn du so weit bist, solfège-mässig oder so. Also das waren sehr mühsame Prozesse gewesen, und auch ein harter Ausscheidungsprozess. Mhm. Leute, die nicht wirklich angefressen waren und durchgehalten haben, die sind einfach ausgeschieden. Heute wird viel mehr die Hände und die Füße gelegt als damals, oder mit den Umständen.
Mit der Schule und so, ja.
Ich war einfach sehr neugierig auf Jazz und hatte nicht viel Geld. Und ich habe einfach immer wieder, ich habe nie von einem Musiker damals zwei Platten gehabt. Also ich bin nie, in dem Sinn nie ein Fan gesehen von irgendeinem Musiker. Ja. Es hat Musiker gegeben, die mich tief beeindruckt haben, von Anfang an. Mhm. Und ja, am Anfang bin ich natürlich auch bei uns auf Dixieland gestanden und auf dem Klavier probiert Boogie Woogie zu spielen und alles Mögliche. Und meine erste Platte, die ich hatte, ist die Ornette on Tenor.
Ah, ja.
Das ist die erste, da ist noch mein Stempel, Jürg Solothurn, Mann, erste Weg 8 Solothurn. ist meine erste Platte gewesen. Und dann habe ich wieder von einem anderen Musiker eine gekauft. Mhm. Verrückt, zum Beispiel von Coltrane war es Meditations gewesen, also wo der Coltrane total sogenannt frei spielt, oder? Und nicht der konventionelle Coltrane, habe ich erst später lernen können. Und immer kann die Frage aus diesem Sinn nicht beantworten. Es gibt nicht eine Lieblingsplatte. Es gibt Platten, die mich zu einem gewissen Moment tief beeindruckt haben. Aber typischerweise kann ich mich eigentlich jetzt so nicht erinnern.
Ja.
Oder irgendwo nicht mehr.
Ja.
Und bei mir war es auch immer so, gewesen, ich habe oft Zeug gehört, nicht weil es mir jetzt sofort gefallen hat, sondern einfach weil ich weiß nicht warum, einfach immer sehr neugierig war. Und ich bin auch jetzt sehr neugierig. Ich höre noch jetzt die neuen Sachen, Wobei okay. so eine Menge ist, dass, aber ich höre im Prinzip ja. immer wieder neue Sachen.
Oder? Ja, ja.
Also, ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Mhm. Ja?
Ja.
Das ist auch noch schwierig zu beantworten, ganz
ehrlich. Ja,
das
ist noch, ja.
Das hätte eigentlich niemand wirklich können voll sagen, so auf zwei, drei beschränken vielleicht, aber...
Aha. Nein, ist das, ja, das ist noch schwierig für auf die Insel mitzunehmen, aber das sind Platten, die ich dann vielleicht erst später gefunden habe. Mhm. Später, als ich dann mehr Geld hatte und wo ich quasi professionell, also ja, journalistisch zuerst, mhm. oder? Bevor ich Musiker war, bin ich journalistisch tätig. Mhm. Dann habe ich natürlich schon probiert, eine schier enzyklopädische Vollkommenheit zu erreichen. Mhm. Also, da im Keller und im Atelier lagern Tausende von LPs.
Ja, ja.
Und oben in meinem Büro sind es wieder Tausende von CDs. Oder?
Ja, okay.
Das ist einfach meine Fachliteratur. Natürlich, mit Mühe könnte ich heute eine Auswahl machen, weil es vielleicht die 10 ja. zentralen CD wären für mich.
Ja, ja.
Aber bei mir ist es wirklich eigentlich so, dass ich zu jedem Musiker kann sagen, den habe ich gern wegen dem und dem, den wegen dem und den wegen ja. dem. Ich schätze jeden für irgendetwas.
Ja, ja. Okay. Ist die Platte oder allgemein der Coleman in diesen 60 Jahren wahrgenommen worden in der Schweiz? Und wenn ja, wie ist er wahrgenommen worden?
Ja, also der Ornette Coleman war ein langer Geheimtipp in der Schweiz, oder irgendwie. Ich wüsste gar nicht genau, wann der Ornette Coleman das erste Mal in der Schweiz auftreten ist. Schätzungsweise ziemlich spät.
Ja, ja.
Und natürlich hat es Leute gegeben, also das würde ich jetzt so rekonstruieren. Ich habe mich nie mit jemandem unterhalten, aber ja, wenn jetzt ist ja gerade der Cecil Taylor gestorben, ja. der Pianist, oder? Ja. Und der Cecil Taylor ist vom Klang her, wenn er gespielt hat, viel weniger identifizierbar gewesen als Jazz. Mhm. Der Ornette Coleman ist identifizierbar als Jazz, weil du ihn mal, du kennst ja die ganz frühen, vielleicht die ganz frühen Aufnahmen von Ornette, wo er noch mit dem, wo er noch, also bevor er auf Atlantic und auf Contemporary ist, er hat hier ja, genau. in Kalifornien die Contemporary-Aufnahmen gemacht und nachher ist er hierher.
Ja.
Und es gibt noch ein paar andere, wo ja auch zum Beispiel der Paul Bley mit dem gespielt hat. Mhm. Und das Interessante ist dort, ich könnte die Ansicht holen, dass er spielt zum Beispiel Charlie Parker-Themen und solches Zeug. Mhm. Also, was ich auch sagen dem Ornette Coleman, sein Stil ist ganz deutlich, trotz allem Freien und so, ganz deutlich erkennbar also als Ableitung vom Bebop
ja.
und vom ganzen Rhythm and Blues, von der bluesigen Sachsen von Esten oder ja. irgendwie.
Okay.
Und in dem Sinn ist der Ornette, seine Ausdrucksweise viel mehr, manchmal staune ich heute, dass die Leute dann den Weg gespeut haben, zum Teil, und gefunden haben, oder irgendwie, weißt du.
Ja.
Weil der Ornette ist trotz allem, es gibt einige, wo er weiter weg ist, aber es gibt trotz allem, vor allem mit dem Quartett, ist er eigentlich teilweise so noch. Da hat es Themen zum Teil, wo wirklich, weißt du, richtig könnte ein paar Phrasen von Charlie Parker sein.
Ja. Oder? Ja, das ist mir aufgefallen, als ich es gehört habe. So, ja,
ja
mir ist das...
Und darum hat man ja auch lange dem gesagt, wo du aus dem rauskommst, hat man lange Freebop gesagt, okay. nachher.
Ja.
Du, also mit anderen Worten, man spielt das Thema, was der Ornette immer gemacht hat. Er hat seine Themen nur noch gespielt, natürlich, der ausschließlich. Und hat dann improvisiert. Mhm. Und auch dort Gestalt ist zwar die gewesen, sie hat zwar nicht mehr Chorus-Improvisation gespielt. Am Anfang tönt es da zum Teil noch fast wie eine Chorus-Improvisation. Hat er das nicht gemacht im Prinzip, aber es war doch gewesen, Gruppe spielt das Thema. Solist 1, Solist 2, Solist 3, Thema. Das war die normale Routine gewesen, also eigentlich noch sehr eng, auch formal bei der Konvention. Mhm. Hingegen, der Cecil Taylor, der ist einfach als Klavier gesessen und hat etwas gespielt.
Mhm.
Und dann hat er natürlich, also ich meine, so wie der Cecil Taylor spielt, das ist das Ergebnis von Abertausenden von Stunden üben. Mhm. Also, oder Ornette hat wahnsinnig viel geübt. Und nein, also er spielt etwas, irgendeine Phrase kommt und er hat es total registriert, was das ist, und hat das wiederholt. Aha. Oder irgendetwas. Also er hat nicht irgend, weißt du jetzt mal, einfach was gerade kommt gespielt. Oder sogar wenn er das gemacht hätte, ist er natürlich in der Fähigkeit, das sofort zu fassen. Mhm. Und wie eine Art motivisches Material zu brauchen, oder? Um die Improvisation. Vielleicht hat er sich weiter noch darauf gestützt. Vielleicht ist noch ein zweiter Einfall gekommen, und dann hat er mit dem und dann vielleicht ein dritter und irgend so, oder?
Ja, ja.
Aber das war die Spielweise. Mhm. Also, ich weiß jetzt, sag die Frage noch einmal.
Wie man nicht wahrgenommen kommt in der Schweiz?
Ja, eben, wie einer, der die Bebop spielen, aber nicht kann.
Okay. So, also wirklich so ein bisschen als. Ja, nicht neue Charlie Parker, aber halt noch nicht so. Nicht
aber
so
lange auch gesagt, oder?
Schon, am Anfang. Ja, okay. Einfach nicht, technisch nicht so gut, so wie ich es gelesen habe.
Ja, nein, technisch ist es super gesehen. Probier das nachher zu spielen, was die am Anfang gespielt haben. Also, ja, nein, sie haben eben gemeint, eben irgendwo er will wie Charlie Parker spielen, aber können nicht den Chorus und so Zeug spielen.
Aha, so, ja.
Aber da gibt es x berühmte Geschichten. Mhm. Er hat ein Festival genommen, ich weiß nicht mehr wo. Der Dexter Gordon war da, alle sind rumgehockt, oder? Und dann kommt der Ornett, der einen Auftritt hat. Und dann haben sie sofort angefangen zu flachsen gegen Ornett. Mhm. Der Ornett hat einfach grinst und ist einfach über den Raum aufwärmen und hat einfach eine Nummer von Charlie Parker nach der anderen runtergelassen, wie die Feuerwehr.
Aha, aha.
Also es stimmt alles gar nicht,
was gesagt worden ist. Okay, ja. Interessant, oder? Ja.
Man hat einfach sich, aber eben, die haben ja, wenn das ist interessant, die Zeitschriften nachzulesen, so um 1900, nach 1960, oder? Mhm. Wie da gewisse Kritiker einfach vernichtend über Ornett
oder geschrieben haben. Ich weiß nicht
genau,
wie heisst es? Es kommt nicht ins Wort. Einfach in diesen Jazz-Magazinen, vor allem von New York halt, oder von Amerikaner.
Ja, ja. Aber gell, es hat ja sehr früh auch Leute gegeben, die sofort erkannt haben, oder, was im Ornett steckt. Nicht nur Musiker, sondern auch aussenstehende Leute. Zum Beispiel, ich weiß nicht, weißt, wer der Gunther Schuller ist.
Ja.
Der Gunther Schuller hat den Ornett natürlich sehr gefördert und hat weiss, was über ihn gesagt. Oder eben, ich meine, da, was der Martin Williams schreibt, wo nur der Text, ich habe den vorhin wieder angeschaut.
Ja.
Der war auch ein Journalist und hat nachher das Smithsonian Institution Jazz Abteilung damals geleitet. Und die haben voll verstanden, was da kommt und oder warum. Okay. Und zwar rein, weißt du, was ich meine? Rein musikalisch mal auch, weißt du? Natürlich ist ja nicht das gekommen, das ist der revolutionäre Gestus, das ist, die wollen provozieren, die extra so spielen für oder und so, oder?
Ja, okay.
Aber das ist ja auch innere, also das ist aus der Musik selber, oder? Ja. Ist das auch eine Evolution gewesen?
Ja. Was würdest du sagen, aus welchen Gründen könnte die Platte wichtig gewesen sein für, ich sage jetzt, auf die Schweizer Szene, Jazz-Szene und damals noch, sag ich mal, Modern Jazz.
Ja, also die ersten, die ja in der Schweiz haben, für Free Jazz spielen, das sind ja alles richtige, das sind wilde gewesen, richtige Autodidakten. Mhm. Und das waren zum Teil auch Leute gewesen, die in einer Art gesellschaftlichen Opposition gestanden sind, zum Beispiel der Werner Lödi, wenn du weißt, oder so. Und die haben das natürlich alles gekannt und haben es geliebt. Mhm. Und haben aber das als einen Ansporn, einen Verstanden, selber auf die eigene Weise, seine eigene individuelle, weißt du, was ich meine, freie Spielweise zu entwickeln. Okay. Also, man hat den Ornett Coleman imitiert.
Ja. Okay. Das heisst, sie hat echt bewirkt, dass die Platte der Musiker oder auch nicht die Freiheit geben, ja, zu machen, was man will.
Nee, du musst dir mal so vorstellen, was aus Amerika gekommen ist, ist eine Religion gewesen.
Mhm.
In Jazzkreisen.
Mhm.
Wir haben immer Glück, dass die Amerikaner machen. Es ist sehr lang gegangen in Europa, bis Musiker Courage hatten oder irgendein, weißt du, auch, das nicht als Makel anzuschauen, mhm, wenn sie nicht so gespielt, ja, haben, ja, mit den Amerikanern.
Okay.
Und es hat ja einzelne gegeben, wie der Django Reinhardt oder so, ja, die ersten, die haben auf eigenes Zeug entwickelt, die aber dann sofort auch die Anerkennung von den Amerikanern bekommen haben, oder?
Ja, ja.
Zum Teil, oder? Ja. Aber also das ist irgend so, bis die Leute nachher, aber der Free Jazz ist schon der Punkt, wo, von denen an, wo eben Europäer gesagt haben, jetzt machen wir auch unser eigenes Zeug.
Ja, ja.
Der Free Jazz, okay, hat die, auch die, also die auslösende Funktion gehabt.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ja. Aber nicht im Sinn, dass sie nachher, weißt, das studiert hätten und nachher, ja, nachher gemacht hätten, ja, genau, sondern sie haben wirklich noch selber angefangen. Also, das ist ja, aber das ist der Ornett Nummer 1 natürlich. Ja, der Albert, ja, Eiler war ebenso wichtig gewesen. Der späte Coltrane, der war wahnsinnig wichtig gewesen. Das, ja, ist ja, ja, unglaublich. Der ist ja so stark und so, also der hat ja immer richtig erschüttert, wenn man das gehört hat, oder?
Mm-hmm.
Und die haben, da ist der Ornett einfach nur einer gesehen, ja, hoch respektiert, ja, oder?
Okay.
Und er hat natürlich, wie gesagt, der gewisse Namen, weil mit ihm zusammen eben alle die schlagwortartigen Titel gekommen sind, eben Free Jazz, oder Something Else, Tomorrow, mm-hmm, is the Question, A Shape of Jazz to Come,
mm-hmm,
Change of the Century.
Ja.
Verstehst du?
Ja,
das,
ja,
ist eigentlich ganz deutlich, oder? Ja. Plakativ, oder?
Ja.
Sie sind sich bewusst gewesen, es kommt etwas Neues, es, ja, kommt etwas anderes, oder?
Mhm.
Und ich meine, der Jazz vorher war ja Thema und Variation gewesen.
Ja.
Und zwar einfach, am Anfang, wenn der Louis Armstrong ein Solo gespielt hat, hast du meistens gehört, auch über welche Melodie, ja, er gespielt hat. Er hat auch melodische Elemente in der Improvisation, ja, drin gehabt. Dann ist die Improvisation immer wie chromatischer geworden.
Aha.
Und nachher, plötzlich hat man eigentlich nur noch die Form genommen, oder? Und,
ja,
hat ja der, und es ist mal die Entwicklung von der Harmonik, wie kann ich noch anders All the Things You Are spielen.
Mm-hmm.
Dann ist der Charlie Parker gekommen und hat es noch einmal ganz anders gespielt. Mm-hmm. Und nur noch Insider haben gemerkt, dass das die Form und das Harmonieschema von All, okay, the Things ist, oder,
ja,
die anderen,
ja,
nicht mehr.
Ja.
Und es ist ja eigentlich immer wie weitergegangen, immer, mm-hmm, eine grössere Abstrahierung.
Ja.
Das Einzige, was das bremst hat, war der Kommerzialismus gewesen, dass der Jazz halt nie anerkannt worden ist als eine, wenn so willst, Kunstmusik. Jazz hat stattgefunden in Clubs und an anderen Orten. Jazz war auf Kulissen gewesen.
Ja.
Jazz, schon für viele Leute war Jazz einfach Tanzmusik gewesen, oder?
Ja.
Das war auch lange gewesen. Es hat sich alles schnell angefangen. Und da war natürlich immer eine bremsende Wirkung gewesen. Die innovativen Musiker hatten immer Mühe gehabt, zu existieren mit ihrer Musik. Und das hat natürlich auch zu einer Selbstzensur geführt bei den Musikern.
Ja.
Dass sie einfach überlegt haben, wie kann ich, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie kann ich zwar persönlich sein, aber doch nicht so, ich sage jetzt einfach abstrakt oder so, dass viele das nicht mehr wollen oder können hören, oder? Weil,
ja,
es für sie zu kompliziert ist.
Okay,
oder,
ja,
was.
Genau, ja.
Und das war immer da gewesen. Und die haben einfach die, ja, kannst du sagen, selbstmörderisch.
Mhm.
Die haben es einfach gemacht.
Mhm. Ohne Rücksicht auf Verlust. So,
ja, ja,
ja.
Aber ich meine, das ist ja eben auch eine Auffassung, die halt tiefe Gültigkeit hat. Ich meine, willst du eine Gebrauchsmusik machen, die den Leuten einfach gefällt, die sie auch hören können und so, weil es ähnlich klingt wie das, was sie schon kennen?
Mhm.
Oder machst du einfach ohne Rücksicht auf Verlust?
Mhm.
Es ist in der Forschung das Gleiche.
Mhm.
Du bist du bist ein Biochemiker. Du willst in die Forschung. Mhm. Ja, wenn du ein Medikament weiterentwickelst, dann kommst du Geld über von der Pharmaindustrie und von weiss was, weil sie wollen nur eine Erneuerung, die sie nachher kommerziell umwerten können. Mhm. Sie sagen nicht einfach, in der Ordnung, Herr Schwab, die haben ein Budget von so und so viel pro Jahr. Mhm. Forschen einfach. Mhm.
Ja.
Und sehr viele Sachen, die nachher man erfunden hat, durch Zufall oder was, sind natürlich später auch sehr wichtig geworden. Mhm. Aber primär tut die Gesellschaft die nicht ermuntern.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Total das Kühne und das zu machen.
Ja, das stimmt.
Das ist etwas, wo eine Frage, die du genau gleich damit konfrontiert bist, für deinen weiteren Weg als Musiker, wie alle anderen auch. Oder? Mhm. Und der Ornett, der hat einfach gesagt, hier stehe ich kann nicht anders. Oder? Mhm. Wie es bildende Künstler gegeben, oder? Wie ein Van Gogh, der heute für Abermillionen ein Bild verkauft wird und der zu seiner Lebzeit zwei Bilder verkauft hat. Mhm. Und die hat erst noch seine Brüder gekauft, ohne dass er es gewusst hat.
Okay.
Oder?
Ja,
und
dort hat
er Van Gogh. Ja, das ist das Größte, das Selbst. Mhm. Und so ist es eben auch da oder irgendwo.
Ja, 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 ja.
Also mit anderen Worten, die Leute, die Free Jazz gespielt haben in der Schweiz, haben auch Free Jazz gespielt, das waren schon Leute gewesen, meistens Leute, die der bildenden Kunst nachgestanden sind, irgendein Kunstgewerblich oder was tätig waren. Viele Grafiker hatten es dabei unter denen, die am Anfang haben, das einfach spielen. Mhm. Meistens autodidaktisch. Mhm. Zuerst, oder?
Ja.
Irgendwo
nehmen. Würdest du sagen, dass Dwim, du kennst Dwim,
ja, natürlich, ja.
Eine grosse Rolle auch gespielt hat und immer noch spielt?
Oder ist also eine grosse Rolle gespielt hat sie ganz sicher. Die erste Dwim, weißt du, ist schon in Holland gegründet worden.
Okay, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja,
ja, von dort kommt der Begriff. Und das ist einfach, warum? Weil in den 60er Jahren ist der neue Jazz ist ja eben, wie wir jetzt vorhin ja gerade festgestellt haben, ja auch ziemlich abgelehnt worden. Mhm. Mit anderen Worten, die Musiker, die mit dem Neuen beschäftigt waren, haben keine Plattenlabel gefunden, die das publiziert hat, oder sehr wenig. Und darum hat man auch nur wegen dem hat man angefangen, aber auch wegen musikrechtlichen Gründen und weil dann nachher Plattenfirmen das meiste Geld in Eigensache gewirtschaftet haben und Musiker nichts bekommen, hat man angefangen, erste Plattenlabels zu gründen. Free Music Production in Berlin war ein berühmtes Label.
Intakt.
Wo der Brötzmann, ja, Intakt ist viel später gekommen, aber ist natürlich das Label Unit Records, das ich vor über 30 Jahren gegründet habe und zuerst geleitet habe, war auch so eine Sache, gewesen, wo man einfach gesagt hat, es gibt keine Label, es sind neue Musiker, neue Ideen, die können das nie publizieren. Und darum hat man, also man hat Musik, man hat also nicht nur neue Musik gespielt, man hat auch zum Beispiel selber ein Festival organisieren, selber sich einfach zusammenzuschliessen, die gleichen, um es möglich zu machen, dass die Musik öffentlich gespielt werden, dass die Musik in den Medien erscheint und so weiter. Darum hat man die Musiker alles selber in die Finger nehmen und einfach kontrollieren oder irgendwie dann.
Okay.
Mhm. Und dort immer wieder Initiativen gegeben, oder? Bis heute, oder? Wo sehr viele amerikanische Musiker ihre eigene Musik auf dem eigenen Label produzieren und
das stimmt.
Das hat dann eben angefangen. In dem Sinn ist das eben nicht nur ein rein künstlerisches Phänomen gewesen, sondern auch ein soziales Phänomen, oder?
Ja.
Das ist zusammengefallen mit der Zeit von der 68er-Bewegung, oder nachher.
Mhm.
Weil in Europa ist das alles etwa mit 10 Jahren Verspätung gekommen, oder irgendwie.
Also, oder?
Auch Free Jazz.
Auch Ornette-Zeug, so Coltrane.
Ja, natürlich haben die Inside das schon lange kennt, aber wo hast du die Platte kaufen? Du hast die nur in Bern, dann bin ich Student in den 60er Jahren an der Uni. Dann hast du nur in einem Importladen hast okay. das können kaufen können, oder? Ja, irgendwie.
Ja. Ja.
Und in einem normalen Plattengeschäft ist das, nicht vorhanden gewesen, oder?
Ja.
Also eben, also in dem Sinn, das wollte ich einfach sagen, auch das ist einfach gekommen, oder, dass die Musiker einfach zum Teil angefangen haben, selber oder irgendwie einfach auch die Produktions- und Präsentationsbedingungen selber beeinflussen oder in die Finger nehmen. Oder?
Ja.
Weil man, da gibt es berühmte Sachen, zum Beispiel etwas, was mir gerade in die Finger gekommen ist, ist wieder, da kennst du wahrscheinlich kaum mehr, aber es war einer der grössten Jazz-Giger, der Zbigniew Seifert, der Paul, wo Ende 70er Jahre etwas über 30-jährig an Krebs gestorben ist. Und ich habe gerade, es ist sehr, wegen dem interessant, weil jetzt in Polen eine Zbigniew Seifert Stiftung gegründet wurde und es jetzt da Leute gibt, die irgendwie junge Musiker, die auf dem aufbauen und das wieder vorbringen. Und dann habe ich gerade nachgelesen, eine Platte, die er gemacht hat, konnte machen, der Zbigniew Seifert, haben sie nachher im Nachhinein Streicher und weiss was alles, hängen rein da, ihm da ohne seine Einwilligung. Okay. Um die Musik eingängiger zu machen.
Ja, ja.
Und wenn es Streicher hatte und eben und so, dann hat es irgendwie sanfter tönt oder was.
Ja.
Also eben so Manipulationen hat es am Meter gegeben, weißt du? Und darum haben die Musiker gesagt, wir wollen das kontrollieren, oder?
Ja.
Dass das nicht passiert. Oder?
Ja. Ja, es hat viel soziologische Folgen sozusagen gehabt, oder einfach die ganze Bewegung, oder? Auch in Amerika mit Rassendiskriminierung und so und Vietnamkrieg ist alles eng zusammenhängend, oder? Und mit dem Free, der Free-Szene, die sich aber ja, schon vorher entwickelt hat.
Ja, ja, der Ornette ist einfach ein etwas vorher gehabt. Es hat ja immer einzelne Versuche gegeben, ja, der Lee Konitz hat ja eben schon so Zeug gemacht, der Lenny Tristano, der Pianist, der ja einfach hat, so freie Inventionen aufgespielt. Der New Tristano, musst du das mal hören, ist eine Soloplatte, wo er wirklich auf eine Art wie die Motorik vom Bebop vermischt mit Barock. Okay. Musik.
Ja.
Und nachher einfach wie es tönt wie Barock, aber es swingt wie verrockt.
Okay.
Und aber er entwickelt das dann einfach frei weiter, oder? Es gibt, also wie das eben auch ist bei diesen Toccatas und bei denen, du hast nicht Thema und Variationsformen, sondern du hast irgendein Motiv, das er nachher einfach der moduliert, oder?
Ja.
Und geht um und dann kommt das Motiv kommt immer wieder, oder irgend so Zeug.
Ja.
Also, die haben schon lange probiert, andere Formen, weil wenn Leute nicht nur Jazz gehört haben und Popmusik, dann haben sie ja gehört, dass die Komponisten vom 20. Jahrhundert die Türen schon lange aufgestossen haben.
Ja, das finde ich, vor Klassik ist echt viel früher das Zeug schon improvisiert, alles schon viel früher gewesen, einfach im Jazz halt.
Ja, also es war dort natürlich kompositorisch gewesen, aber oder, der eine komponiert sehr motiv- und themenbezogen, oder irgendwie, und andere haben das voll viel offener gehandhabt. Also wenn der Béla Bartók ein Stück noch, was soll ich sagen, Gavotte, bezeichnet hat, an sich Gavotte, an sich aus dem Barock, oder? Und der Form, die man immer wieder gebraucht hat in der Musik, dann ist das natürlich nur noch anklangweise ist das ein Gavotte und dann ist es auch offener.
Ja.
Also die Komponisten haben einfach offener und mehr und nicht mehr so streng, oder? Irgendwie bezogen auf Regeln von der Modulation oder von der von der Länge des Motivs. Weißt du auch, einfach 2er, 4er, 8er Einheiten und so. Man hat das einfach aufgetan. Jede Beziehung aufgetan. Zwar hat es noch Bezüge gehabt.
Ja.
Aber genau wie bei Mornet auch auf die Weise. Der bezieht sich dermassen zum Teil auf den Blues und auf den Bebop und die ganze Swing, Rhythm and Blues Tradition. Aber eben abgeändert, oder? Nicht mehr so Stereotyp, oder?
Mhm. Ja. Also, wir können sagen, es war fast etwas Neoklassizistisches, auf eine Art.
Ja, ich würde es eigentlich nicht so nennen. Ich würde einfach sagen, das hat zu tun mit dem ganzen Wesen vom Jazz. Das ist eine hochkomplexe Sache. Dass, wenn du verfolgst, wie eigentlich der Jazz und wie die sogenannte Black Music in Amerika entstanden ist, unter welchen Voraussetzungen, aber auch unter welchen Drucksituationen, unter dem konstanten kulturellen, rassistischen Vorurteil von der Mehrheit von dieser Gesellschaft. Mhm. Und da spricht der Ornett ja die ganze Zeit auch an, oder, wenn er redet.
Ja.
Und natürlich haben die Musiker immer, schau, es hat, am Anfang hat es Jazzmusiker gegeben, zum Beispiel der Earl Hines, einer von den ersten wichtigen Jazzpianisten, der ist aus dem schwarzen Bürgertum gewesen. Mhm. Also es hat ja relativ früh schon Leute gegeben, die nicht mehr einfach mausarm waren, schwarze, sondern die auch eine gewisse Bildung hatten, Ärzte und weiss das und so. Ja, zum Beispiel nachher. Und der Earl Hines zum Beispiel, der wollte ein klassischer Pianist werden, der hat gar keine Chance gehabt. Mein Lehrer an der Indiana University, der David Baker, Posaunist, ist von einem der besten klassischen Posaunisten von Nordamerika ausgebildet worden. Der ist rumgereist und hat vorgespielt, die Sinfonieorchester hat keine Chance gehabt, in den 50er Jahren eine Stelle zu bekommen als Schwarz.
Okay.
Also mit anderen Worten, das hat alles, weißt, einen Einfluss gehabt. Und dann hat es natürlich Leute gegeben, die gesagt haben, mir reicht das nicht, einfach der grummelige Keib zu spielen, irgendwo in einer Bar oder in einem Nachtlokal. Ich strebe nach anderem, oder?
Ja, ja.
Und dann haben sie halt auch auf der Basis von dem, oder, haben sie nachher einfach angefangen, eine konzertante Musik, oder? Ja. Eine Zuhörmusik machen und nicht nur eine Hintergrundmusik, oder? Irgendwie.
Ja.
Und das ist natürlich nachher, wo der Jazz in Europa, der Free Jazz hat einfach die Türen aufgetan. Free heisst eigentlich die Freiheit haben von der Wahl. Aber du musst dich immer wieder entscheiden. Du musst wählen.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Du hast alle, theoretisch alle Möglichkeiten. Aber du hast dafür auch, du kannst nicht mehr einfach schnell das Modell für einen Zupfen, jetzt spiele ich, improvisiere ich Blues. Oder nichts gegen das
ja,
ist genau. Wundervoll. Aber, oder irgendwie, sondern du kreierst alles selber. Du kreierst die Form selber. Du kannst alles selber kreieren. Aber es ist nachher auch deine Verantwortung, etwas zu kreieren, das möglichst kohärent ist.
Ja, ja.
So wie ich jetzt mit dir einfach rede, und ich mich nicht anlehne an ein Modell.
Ja.
Verstehst du?
Ja,
sondern ich rede einfach, aber probiere so zu reden, dass das, was ich sagen will, in diesem Fall jetzt einfach zweckmässig ist. Oder?
Ja.
Wenn ich ein Rapper bin auf der Bühne, dann ist es vielleicht auch Kunst oder was noch. Oder? Aber kurzum, oder? Verstehst
du? Ja. Ja.
Und das haben sie so gemacht. Aber der Ornett ist nicht so weit gegangen. Der Ornett hat eigentlich das Modell, Thema und offene, freie Variation meistens beibehalten.
Ja.
Während andere freie Musiker viel weiter gegangen sind. Mhm. Aber es ist erstaunlich, wie das immer wieder bleibt, die Sache mit dem Thema. Mhm. Oder irgendwie.
Ja,
oder bis heute. Also, ja, das kann man eigentlich konstatieren. Dann. Eben, es hat natürlich nachher, und darum in dem Sinn, eben, ist Free Jazz Ja, eben eine Ausnahme bei Monet Coleman.
Mhm. Es hat einfach so Themen Einschub und nicht wirklich ein Thema, oder?
Ja.
Wenn man so etwas bezeichnet.
Ja.
Und viel, wie soll ich sagen, viel Bebop-Improvisationen. Wenn beim einen Quartett und die anderen drei von Rhythm, oder zwei von Rhythm Section noch ein bisschen dagegen tun.
Ja.
Aber.
Ja, gell, er hat hier einfach acht Leute zusammengeholt, die mehr oder weniger ein Flair hatten für das, das sowieso. Aber ob sie es können spielen. Du siehst eben das, dass sie es zum Teil nicht spielen können. Der Freddy Hubbard, der ein fantastischer Trompeter war und wirklich ein feiner Mensch, ja, der Freddy Hubbard kennt.
Ja.
Aber der war eben kein richtiger Freijatzer. Nie, oder?
Aber wir kennen noch nicht, also jetzt nicht erwartet, dass er es
war. Ja, ja, gell, du täuschst die Menschen. Gewisse sind orthodox und gewisse sind eigentlich sind auch neugierig, oder?
Ja, ja, ja.
Aber eben, ich meine, der Freddy ist, glaube ich, nach meiner Meinung eben auch da einer gewesen, was hat müssen, es melodisch sein, er hat wollen existieren von der Musik, oder? Mhm. Und da ist ganz klar ein Moment von der Selbstzensur gewesen. Mhm. Aber ich mache auch nie mehr ein Vorurteil, wenn er nicht so malt, wie da der, der da hinter deinem Rücken ist, oder? Irgendwie, oder? Und, also, aber eben nur für zum Sagen, also da merkst du natürlich eben, dass der Don Cherry und der Ornette Coleman und die beiden Schlagzeuger, oder? Die sind natürlich, wo das entstanden ist, bereits schon seit einigen Jahren dran gesehen.
Ja, ja, oder? Genau.
Und das merkst du natürlich, oder? Mhm. Und ich meine, der Freddy Hubbard metzgt sich gut, oder? Und die anderen, aber die wirklichen Cracks, in dem Sinn, oder wenn ich jetzt auswählen müsste, würde ich sagen, das war ein demonstrativer Meilenstein, die Idee von der kollektiven Improvisation mit mehreren Musikern, oder?
Mhm.
Weil du kannst ja wirklich eigentlich sagen, je mehr Musiker beteiligt sind, umso schwieriger wird es, etwas oder kollektiv zu kreieren.
Ja.
Es braucht schon ein paar viel Sachverstand und Sensibilität und auch Bereitschaft, sich zurückzunehmen, zu erscheinen, wenn so Mengen ist, dass etwas sind. Sonst ist es einfach, das gibt es ja genug auf Platten. Eine Kakophonie, oder? Irgendwie, oder?
Mhm.
Und darum, von dem her gesehen, ist natürlich, wenn er mit dem Quartett spielt, oder mit dem Trio, oder auch noch sogar, das ist. Das war einfach phänomenal, oder? Mhm. Du siehst ja auch, der Ornette hat noch das Problem mit seiner grossen Gruppe, den Freefunk-Bands, die er nachher hatte, mit zwei Gitarristen, wo er auch wieder das Modell aufgenommen hat. Ich habe die zwei oder drei Mal live gehört.
Okay.
Wenn der Saal noch ein bisschen Reverb hatte, dann ist es einfach...
Ja.
Ein riesen Radau durcheinander.
Ja,
Geschmacksfrage.
Ja.
Excuse, hätte ich vielleicht jetzt vom Weg ab.
Nein, das ist gut. Das ist top. Hat die als Musiker den musikalischen Inhalt beeinflusst? Oder hast du das irgendwie aufgenommen in dein...
In mein Spiel.
In dein Spielen?
Ja, der Ornette Coleman hat mich natürlich auch beeinflusst, oder? Aber ich habe nie probiert, etwas nachzuspielen. Weißt du, die Tausenden, die Giant Steps oder irgendetwas transkribieren und es nachher nachspielen, alles und so. Das habe ich nie gemacht.
Okay.
Ich habe nicht nur oft zu Platten gespielt, was an sich ja eigentlich nicht schlecht ist, oder?
Mhm. Ja.
Also einfach eine Platte laufen und dazu spielen, oder? Und so. Und auch rein hörend, oder weisst du, irgendwelche Sachen. Aber der Ornette Coleman hat mich auch beeinflusst, doch. Und zwar, weil der Ornette Coleman ja eben auch etwas Volksmusikhaftes hat.
Definitiv, ja. Und so,
er nennt zum Teil sogar seine Stücke folk-like. Einzelne Stücke, das tönt Und das habe ich ja benutzt. Wir hatten ja eine Gruppe in den 80er Jahren bis Anfang 90er Jahren. Das heisst Alpine Jazz Herd. Die Alpine Jazz Herd.
Ja, ja,
ja. Und dort haben wir eigentlich Schweizer Volksmusik, ich meine nicht Ländlermusik, aber eine Schweizer Volksmusik, so verschiedene, probiert mit Mittel vom Jazz irgendwie zu reflektieren und zu machen.
Ja.
Und natürlich, wenn man dann auch Polka-artig oder was gespielt hat, dann ist der Ornett, ist einem automatisch der Ornett in Sinn gekommen, oder? Der ist also gar nicht weit weg gewesen, oder?
Ja, gut. Ja, es ist vielschichtig. Ja, das sind die Fragen, die mich am so wichtigsten sind für die Arbeit, wenn ich so,
das
so sagen. Ja. Für mich.
Was, ist ja, in welche Richtung gehst du jetzt mit deiner Arbeit? Was, was Wort steht? Du musst ja eine Quintessenz ziehen, oder?
Ich tue jetzt die Fragen, die ich habe gestellt habe, wie her. Also aufliste und dann ich die unter die Antworten, die ich aus den Interviews herausziehen kann, drunter, von allen verschiedenen, die ich interviewt. Und dann am Schluss tue ich es wieder noch auswerten, von welchen, also wieder nochmal zoomen, sozusagen, welche Antworten das dann wieder in die Quintessenz einfließen. Ja, vielleicht nochmal so eine halbe Seite am Schluss auswerten. Und es zielt schon eher dort her, dass es musikalisch nicht so einen heftigen Einfluss hatte, aber vor allem einfach ideologisch. Einfach. Und
ja, das glaube ich auch, weil auch so ein Common Quartett hat wahrscheinlich viel stärker, wenn du direkte Einflüsse suchen willst. So ein Common Quartett hat viel mehr Einfluss gehabt.
Okay.
Und dann kannst du jeden Einzelnen nehmen von diesen Spielern und gehen und schauen, was die Instrumentalisten machen. Mhm. Also, was machen die Schlagzeuger? Sitzt der Billy Higgins und der Ed Blackwell geht. Was machen die Trompeter? Sitzt der Don Cherry geht. Was machen die Saxophonisten? Weißt du, was ich meine?
Ja.
So.
Ja.
Und dann das Konzept, das sie natürlich haben, das man eben nachher auch oft Freebop genannt hat. Man hat auch dem Freeform gesagt, für zu betonen, es ist nicht formlos.
Ja, ja.
Es ist, aber einfach die Form entsteht aus dem Moment. Ich habe auch vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren für Jazz and More, ich weiß nicht, ob du die Zeitschrift kennst, ja, habe ich den Roscoe Mitchell interviewt. Oder? Du weißt, wer der Roscoe Mitchell ist. Und dann habe ich eben ihn angesprochen auf Free und dann hat er gesagt, meine Musik war nie frei.
Ja.
Meine Musik war immer Instant Composition. Oder?
Ja, ja.
Ich habe im Moment einfach wie einer, der hersteht und ein Gedicht findet.
Ja.
Oder irgend so.
Ja,
oder
genau. Irgendwie.
Also, eben, das ist, ja, es ist, halt eine Interpretationssache, auch eine Ansichtssache. Aber eben. Und viele haben natürlich dann, weil man hat mit den gesellschaftlichen Konventionen, es war eine sexuelle Revolution, eine moralische Revolution, es war eine politische. Alle haben auf links gemacht und das Mao-Büchle in der Luft umgeschwenkt, ohne zu wissen, was der Mao und seine Garten in China für Schrecklichkeiten angerichtet haben.
Ja,
und, aber das ist ja wurscht.
Ja.
Man hat einfach das Gefühl gehabt, wir müssen uns jetzt verabschieden, oder? Mal von dem. Und leider ist ja eigentlich, ja, kannst du ruhig sagen, außer der sexuellen Revolution ist eigentlich nicht viel geblieben von der 68er-Bewegung.
Ja.
Und, oder, also einfach das Spiessbürgertum, das man dann gab, es ist gegen das gegangen, es ist gegen, oder verstehst du, alles gegangen. Und in der Musik ist natürlich das Gleiche gewesen. Jetzt kommt da eine Musik, die Free Jazz ist, jetzt kommt da eine Musik, die offensichtlich die Generation der Lehrer und von den Eltern furchtbar ärgert, also machen wir es erst recht, oder? Und dann ist der Jazz natürlich sehr bald bei den Jugendlichen links überholt worden vom Rock, oder?
Ja, ja.
Und zwar nachher auch
noch in den 60er.
Ja. Schon dann ist Rockmusik sehr schnell beliebter als der neue Jazz, oder? Doch.
Ja.
Und also in den 50er Jahren haben wir noch, der Herr Gimmeler, haben Jazz gehört, oder? Ja. Wir haben auch Jazz gehört. Und dann sind die Ersten gekommen mit den Rockplatten, oder? Mit den Beatles, mit den Rolling Stones und mit all dem Zeug, oder? Mhm. Und dann hat es einfach kehren, oder? Und,
ja.
Ja, ist klar.
Spannend.
Aber, ja. Also das sehe ich eigentlich so. Ich glaube, Leute, die nachher wirklich aus dieser Musik raus haben, ja von uns machen, ist der, also da ist mal sicher der frühe Autodidakt, das ist der, was ich vorhin gesagt habe, der...
Werner Lüdi.
Bitte?
Werner Lüdi.
Der Lüdi, der Werner, ja. Und nachher natürlich der Blöchlinger, der Urs Blöchlinger, wo ich auch wirklich kann sagen, Freiform, ja. Die auch wirklich total für ganz queere Sachen hat er ja komponiert, oder, und geschrieben. Und dann hat es nachher einen ganzen Kreis um die herum nachher angefangen, Urs Vörkel, der Pianist, der auch schon lange nicht mehr lebt, Freddy Löscher, die in Schweizer ist natürlich dann da gewesen, der Pierre Faber, oder?
Ja.
Und da hat es einige gegeben, die nachher vorübergehend probiert haben, in dieser Musik tätig zu sein, aber nachher sich wieder verabschiedet haben. Der Jürg Grau zum Beispiel, der einfach Amateurmusiker geblieben ist, obwohl er immens talentiert war. Trompeter war das, Jürg Grau, der auch mit der Irene manchmal gespielt hat. Ja, da hat es einige gegeben, aber die meisten sind einfach nachher wieder in andere Formen. Ja. Der Jürg Grau ist nachher ein Fan von Frank Zappa geworden, oder?
Ja.
Hat noch von Gitarre lernen spielen, oder?
Ja.
Und so fort. Ja. Also ich würde eigentlich sagen, weißt du, richtig so nachweisen, oder, dass der Ordnung kommt, vielleicht schon noch, aber die Platte kannst du in dem Sinne einfach nicht sagen. Es ist einfach eine von den berühmten Kollektivimprovisationen auf Platte, die man Platte, dann gemacht hat.
Ja. Und so viel weiss auch die erste, wo man kann sagen, wo Free Jazz dokumentiert war, oder auch die kollektive Improvisation.
Ja, da müsst ihr jetzt selber auch nachschauen. Wann ist das genau?
61 war es.
Wie?
61. Im Dezember 60 ist es aufgenommen.
Eben, also, ja, es hat eben da nachher noch andere gegeben, die eben da natürlich auch so Zeug gemacht haben. Ja.
Aber einfach nach 61 eben.
Das kann schon sein, auf Platte, ja.
Mhm. Natürlich ist es immer parallel oder verlaufen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie viel nachher geht.
Ja, nein, die haben natürlich viel Zeug so gemacht, oder, dort, aber man hat das nicht jetzt aufgenommen, oder? Einfach.
Ja, genau. Oder auch nicht einfach als Platte.
Ja. Nein. Also ein Apologet vom total, sogenannten total freien Spiel, also vom einfach kommen, herstehen und einfach losspielen, oder? Das war der Peter Brötzmann, natürlich, der ja immer noch aktiv ist.
Ich würde schon sagen, dass Peter Brötzmann nachher eher einfach politisch, vor allem politisch motiviert oder hat gemacht. Natürlich,
ja, nicht nur. Der Peter Brötzmann ist ja auch Grafiker und bildender Künstler und er ist natürlich sehr auch von dem allem beeinflusst gewesen. Ich meine, es hat ja auch nachher einen Bruch gegeben mit der Konvention in der bildenden Kunst. Und nicht vergeben hat man hier nachher die Assoziation von Jackson Pollock mit dem Ornette Coleman gemacht, was vielleicht in dem Sinne nicht unbedingt stimmt. Aber ich glaube, das hat man auch gemacht für betonen. Es ist mehr, das ist nicht nur irgendein Stümperei. Es ist seriös, oder ich weiß nicht was.
Ja,
ernst. Aber eben, das hat noch so angefangen, aber in Europa, wie gesagt, hat man eigentlich, glaube ich, da gibt es Alexander von Schlippenbach, der jetzt gerade 80 geworden ist, da habe ich kürzlich auch interviewt für Jazz and More. Der hat von Anfang an auch eben kompositorische, der hat bei für Komponisten von der neuen Musik hat er studiert in Köln und so weiter. Und das hat ihn einfach auch beeinflusst. Und er hat immer auch einfach hat immer auch thematisches Material benutzt. Mhm. Weißt, wenn er, wenn, aber mit der Sprache vom Free Jazz, kannst du sagen.
Ja.
Oder? Mhm. Und das war eigentlich in Europa häufig so gewesen. Und ich glaube, heute ist es eigentlich auch häufig so. Oder es ist zum Beispiel so, wie mit meiner Gruppe, die ich noch habe, Next heisst die, wird schon eine Zeit lang, die hat eigentlich nur entstehen, weil wir alle die Erfahrungen vorher gemacht haben. Also ich habe bis vor 15 Jahren oder so habe ich auch Jazz-Themen geschrieben und Zeug arrangiert und so. Mhm. Und irgendwann habe ich Musiker, die ich mich so gut verstehe, habe ich einfach angefangen zu spielen. Mhm. Also wir nennen das eben Instant Composition.
Ja.
Das heisst, wenn man davon spielen und dann kommt irgendetwas, das wird registriert und es kann sein, dass wir nach einer Viertelstunde wieder auf das zurückkommen.
Ja, in einem guten Fall eigentlich auch, oder?
Ja, ja.
Du kennst dich ja bei Morgenthaler, oder?
Ja, ja, natürlich.
Wenn mit ihm noch Instant Composing haben wir ein Fach gehabt. Ja.
Hat er sogar gehabt.
Ja, auch so hat es geheißen, ja.
Ja, ja.
Genau, nehmen wir das auch.
Ja, ja,
acht Leute, Gruppe sozusagen,
eben.
Mit ihm auch gemacht. So.
Und weil oder bei den beim Cecil Taylor oder bei anderen, dass dort geht es um das sogenannte, auch beim Calderon, um das sogenannte Energy Playing. Mhm. Viele von diesen Musikern, der Ornette ist auch recht intensiv geworden, oder? Aber das Energy Playing war viel stärker gewesen beim Albert Eiler, wo der Calderon, der späte Calderon, sehr beeinflusst hat, was viele Leute vielleicht nicht wissen. Mhm. Oder der Cecil Taylor oder die, also man hat im Grunde genommen einfach Energie, Kraft wollen kumulieren, weißt du, was ich meine? Einfach, es ist einfach gegangen um möglichst viel Energie oder irgendwie zu erzeugen. Mhm. Und also es ist ein ganz anderer Grundgedanke, die natürlich spielen andere Faktoren auch eine Rolle, aber die sind sekundär.
Ja.
Das ist einfach das Energy Playing ist dort und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder kannst du auf den Zug aufspringen und dann gehst du mit auf den Trip oder es spickt dich ab. Oder?
Ja.
Und, aber wenn du drauf bleibst, ist es enorm, oder? Irgendwie. Mhm. Und das hat dann natürlich eine Rolle gespielt. Da hat man auch gesagt, das ist der Protestschrei. Es war nicht nur der Protestschrei gewesen, oder irgendwo nicht mehr, sondern es hat zu tun mit etwas ganz Afrikanischem. Mhm. Afrikaner und vielleicht auch andere Kulturen ist Energie, Lebensenergie, ist etwas total Zentrales. Alles zielt ab auf der Haltung und Steigerung von Lebensenergie. Mhm. Und jetzt kann man theoretisieren, Schwarze, die unter schwierigen Verhältnissen gelebt haben, die haben eben halt die Energie besonders gebraucht. Mhm. Wenn du materiell und in jeder Beziehung total abgesichert wirst, kannst du dir selber vorstellen, was das für, auf deine Mentalität für einen Einfluss hat. Mhm. Wenn aber das Leben jeden Tag ein Kampf ist, verstehst du, dann geht es um irgendetwas anderes. Und das ist ja das, was die haben wollen. Das Gleiche siehst du ja notabene auch in den Gottesdienst von den Kirchen, von den evangelikalen Kirchen von den Schwarzen in Nordamerika.
Ja.
Oder? Dass sie einfach sei das jetzt spirituell oder was immer, es ist eben auch sehr spirituell. Viele finden einfach, es ist eine Wüste, ein Protestschrei, oder, von, weißt du, was ich meine? Oder? Aber es ist eben auch sehr spirituell. Also, ich meine, der Albert Eiler und der Calderon waren tief religiöse Menschen gewesen, oder? Bei Ornette weiss weniger, glaube ich, aber mit anderen Worten, der Aspekt ist unter afroamerikanische Musiker weit überdurchschnittlich präsent oder irgendwo. Und das muss man eben bei dem Free muss man auch immer eigentlich mit in Betracht ziehen, oder?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, so ist es. Ja,
Ich habe es eben auch interessant gefunden, dass du gerade diese Platte rausgreifst. Weil
ja.
Es ist eben, wie wir gesagt haben, natürlich wird die immer wieder vorgestellt, weil sie auch innerhalb des damaligen Free Jazz aus dem Rahmen fällt und als total repräsentativ empfunden wird.
Namen. Ich hatte es auch wegen dem Namen.
Also ja, und der Gestus, dass die das überhaupt machen. Mhm. Oder irgendwie.
Genau.
Oder?
Ich habe mir so völlig anders vorgestellt. Ich habe es wirklich gemacht auf das Erlebnis, das ich das erste Mal gehört habe. So, ah, das ist Free Jazz, aber ich mal hören. Und dann habe ich es so gehört. So. Ja, so Free Jazz habe ich mir jetzt von denen anders vorgestellt. Irgendwie. Wenn ich anders habe gehört, ja.
Ja.
Das ist schon, natürlich, logisch ist es weit weg, es ist schon 50 Jahre her, aber
ja. Nein, gell, heute gibt es ja auch einschlägige Literatur, nur zum Beispiel Eckhard Jost, sein Buch Free Jazz.
Das habe ich, ja.
Und dort ist ja eigentlich, sind die Sachen alle dargelegt. Mhm. Und dort, wenn jetzt mit dem Buch in der Hand in die Diskothek gehst, ich hoffe, das Zeug ist präsent an der Hochschule, gehst du rausgreifen, ja, Sandra, ja, wie hat der gespielt? Und dann nimmst du, hat in sich sehr verschiedenartig gespielt, dann nimmst du gewisse Sachen aus, dann gehst du so, das ist eine Art von Free Jazz, nachher Art Ensemble of Chicago, nachher, weißt du, was ich meine?
Ja.
Oder die verschiedenen, oder? Mhm. Und dann siehst du sofort gerade, dass Free Jazz so vielgestaltig ist, eigentlich, oder?
Mhm.
Und, dass einfach nur eine Momentaufnahme ist, oder?
Mhm.
Aber der Punkt ist der, ist es möglich? Hinter dem steckt ja auch irgendwo nicht mehr. Also ich gehe jetzt gerade wieder, ich spiele nicht mehr so viel, oder? Aber ich gehe jetzt gerade wieder mit Freunden in Istanbul spielen und was jetzt abläuft in der Türkei, natürlich ist, oder? Eigentlich antidemokratisch total.
Ja.
Und das sage ich ja nachher immer, wenn ich sage, freie Improvisation ist eben wie Leute, die sich irgendwo ist eine spezielle Situation, was meine ich, es ist ein Haus brennt oder irgendetwas so, und Leute, die einfach gerade in der Nähe sind, die sich zum Teil kaum kennen, die sich zusammen für die Situation irgendwie zu lösen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Und genau das ist eigentlich eine freie Improvisation.
Mhm.
Dass sich Leute zusammenschliessen und zusammen für eine gewisse Zeit zusammen etwas kreieren, zusammen etwas, eine Aufgabe lösen. Oder ich weiß nicht was, weißt du, so.
Ja.
Und dann gehen sie vielleicht wieder auseinander. Vielleicht funktioniert es so gut, dass sie sagen, du, wir wollen wieder nächste Woche, habt ihr alle Zeit.
Mhm,
verstehst du?
Ja.
Und, aber das so irgendwo nehmen. Und mit anderen Worten, in dem Sinn ist das ja eigentlich eben eine Demonstration von der Mündigkeit des Menschen. Also in dem Sinn ist das etwas sehr, auch sehr Soziales, weißt du?
Mhm.
Dass sie sagen, das können wir nicht machen, wir brauchen einen Dirigent, wir brauchen einen, der uns einen Plan macht, der uns den vorlegt und einen, der uns sagt, wenn, welche, was muss machen. Das ist ein Sinfonieorchester.
Aha.
Das ist eine Fabrik.
Aha.
Der Komponist ist der Ingenieur, der Architekt. Der Dirigent ist der Leiter des Betriebs, hat verschiedene Abteilungen. Dort sind die Spengler, dort sind die Zimmerleute, dort sind die und dort sind die. Mhm. Und die tun zusammen, das tun sie lösen.
Mhm.
Nicht vergeben ist das Sinfonieorchester im 19. Jahrhundert deswegen entstanden, weil dann sind aus den Manufakturen Fabriken entstanden. Und alles das, und plötzlich hat man gemerkt, für grössere, komplexere Sachen zu realisieren, die auch bewundert werden, braucht es ein total eingespieltes Team, oder irgendwie.
Ja.
Und das Sinfonieorchester spiegelt das total. Also ich bin nicht der Erste, der das sagt. Das kannst du
noch sehen. Ja, das glaube ich, ja.
Oder?
Ja, macht Sinn, ja.
Und in dem Sinne ist eben der Jazz immer wie ein Querschläger gesehen. Da sind die plötzlich doch eine eigenartige Musik spielen Oder? Und hey, niemand hat denen gesagt, was sie machen. Das kann ja nicht gut rauskommen. Oder? Mhm. Wenn da nicht mindestens ein Korporal oder wer vorne dran steht, links zwei. Und die haben das natürlich alle auch gespürt und haben es darum gemacht. Ja. Am Anfang bei uns in der Schweiz war das ja, das war nicht Unterklasse, die Jazz gespielt hat, sondern das waren Leute aus der Mittelschicht. Oft künstlerisch interessierte junge Leute, die von Jazz spielen in Europa, oder?
Ja.
Und die haben genau gewusst, die hatten den Plausch gehabt, oder? Irgendwie. Ja. Heute machen wir andere verrückte Sachen, dann hat man Jazz gespielt.
Ja. Ja, das ist schon gut, ja.
Ja, ja, man hat genau gewusst, dass das so provoziert,
weißt? Ja, klar, ja.
Wir haben ja, ich erinnere mich, als ich in Gimmer bin, wir haben ständig gestunken gehabt, mit dem Rektor vom Gymnasium, mit allen, oder immer, oder irgendwie.
Ja, das ist noch lustig, wenn sich das heute
vorstellt. Ja, und oder wie gesagt, da das bessere Klavier könnt ihr nicht brauchen. Jazzpianisten machen Klavier kaputt. Das ist doch so eine grobe Musik, so eine, oder was, oder? Das war so die Auffassung.
Ja, okay.
Und du weißt ja, wie das ist, wenn junge Leute, die sich absetzen wollen, die merken das und die fühlen sich nachher auch von dem angezogen und brauchen das. Und einige, die haben eben auch wirklich noch Talent in diesem Feld und gehen weiter und die anderen machen das eine Zeit lang, sind fern eine Zeit lang und dann ist es vorbei, oder? Irgendwo. Also darum in dem Sinn, das ist schon ein starkes soziales Element gewesen. Aber es wäre unfair, das nur auf das einzuhängen.
Ja,
weil der Free Jazz hat einfach mal Türen total Sperrangel aufgetan. Mit ein paar starken Beispielen. Und seitdem haben wir eigentlich ein Feld mit schier unendliche Möglichkeiten. Zwischen total auskomponierter Musik bis zu total spontaner Musik. Und da gibt es ja heute alles zwischendrin. Das ist unglaublich. Ich probiere das auch ein bisschen zu demonstrieren. Ich mache ja wieder. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich ja 35 Jahre lang Musikredakteur war bei Radio DRS SRF damals. Und ich habe jetzt wieder angefangen für Radio Rabe, alle zwei Wochen eine Jazz-Sendung zu machen.
Das ist am Sonntag?
Bitte? Nein, das sind andere, das sind jüngere Leute. So, über die, zwischen 30 und 40. Ja, der Petermann. Ja. Nein, ich mache die ganz alleine. Die heisst Criss Cross, Jazz, Kreuz und Verquer. Die. Und die kommt immer am, halt, weil ich nur den Platz ist, am Donnerstag. Am Donnerstag zu oben, am 11 Uhr zu Nacht. Und da jede zweite Sendung CD Neuheiten. Und da kommen eben Leute, die auch junge Leute, weißt
du? Die drei waren es mal vor HKB.
Bitte?
Die drei heissen sie, drei Frauen, die auch gerade so ihre erste CD. Aber ich weiß nicht, ob das.
Ja, ja, ich habe von denen auch schon gehört. Ja, ja. Ja, es hat viele da, auch jüngere Leute, weißt du, die. Ihre eigene Sachen machen, doch. Und ja, das tue ich nachher eigentlich präsentieren.
Ja, ja. Ja, gut.
Ja,
wenn ich auch langsam.
Ja, wenn irgendeine Frage hast du noch.
Sehr gerne.
Mit mir an.